Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Wie immer mittwochs mit den Filmen der Woche. Wir sprechen über The History of Sound, eine schwule Liebesgeschichte, die während des Ersten Weltkriegs spielt. Lee Miller war Kriegsfotografin während des Zweiten Weltkriegs und sie fotografierte 1945 auch im Konzentrationslager Buchenwald, wo jetzt ihre Bilder in der Gedenkstätte gezeigt werden. Besondere Fotografien an einem besonderen Ort. Und vielleicht schaffen wir es noch, Ihnen die Preisträgerin des erstmals vergebenen Premio Aena vorzustellen. Kurz vor der Sendung wurde bekannt, dass die Schriftstellerin Samantha Schweblin den mit 1 Million Euro dotierten Preis bekommt. Mehr dazu dann am Ende der Sendung. Australien hat es, Frankreich steht kurz davor und auch in Griechenland, so wurde es heute beschlossen, wird es ab 1. Januar 2027 ein Social-Media-Verbot für Jugendliche geben. Viele Eltern und Lehrkräfte hierzulande hätten das auch gerne. Der Suchtfaktor der sozialen Medien ist ja längst bewiesen und auch ohne wissenschaftliche Forschung gibt die tägliche Bildschirmzeit ausreichend Auskunft über die Verweildauer bei TikTok und Co. In der Diskussion wird immer wieder aufgebracht, ein nationaler Alleingang bringe nichts, eine EU-Lösung aber dauert länger. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Christoph Neuberger sprechen, Direktor des Weizenbaum-Instituts für vernetzte Gesellschaft. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie sehen Sie es denn? Brauchen wir eine nationale Lösung, eine EU-weite Lösung oder besteht vielleicht gar kein Handlungsbedarf?
Ich denke, eine EU-weite Lösung ist angebracht. Wir haben übrigens schon mit dem Digital Services Act ein Gesetzeswerk, das in allen EU-Ländern gilt und wo auch von systemischen Risiken die Rede ist. Und dort werden ausdrücklich die Minderjährigen genannt. Das ist keineswegs so, dass man bisher geschlafen hat und sich gar nicht um die Problematik gekümmert hat.
Ja, aber warum ist denn das dann offensichtlich immer noch wirkungslos? Der Konsum von Social Media ist dadurch ja jetzt auch noch nicht runtergegangen.
Ja, also es gab jetzt gerade im Februar von der Europäischen Kommission das erste Mal eine Aussage basierend auf diesem Digital Services Act und zwar gegenüber TikTok. Und zwar hat man dort zumindest vorläufig festgestellt, dass TikTok ein suchterzeugendes Design hat, dass es bestimmte Funktionen gibt, das unendliche Scrollen beispielsweise, die Personalisierung im Empfehlungssystem und so weiter, die eben ein suchterzeugender Faktor sind und dass hier Änderungen angebracht sind. Also man ist dabei mittlerweile, dieses Gesetz umzusetzen. Ich glaube auch, dass eine europäische Lösung besser ist als nationale Alleingänge. Und vor allem hat man einen viel besseren Hebel, um auch, wenn man so will, globale Wirkungen zu erzielen. Denn die EU ist Vorreiter, der sogenannte Brussels-Effekt, wenn es darum geht, wertebezogene Regeln zu definieren für die digitale Welt. Und es gibt viele Nachahmer auf der Welt, die sich daran orientieren können.
Okay, Herr Neuberger, irgendwie habe ich trotzdem noch nicht so richtig verstanden, wo Sie jetzt eigentlich stehen. Also haben wir ja jetzt eigentlich genug Regelwerk, um den Umgang von, ich sage jetzt mal einfach, unter 15-Jährigen mit Social Media besser zu regeln? Oder brauchen wir mehr? Und wenn nicht, ist ja auch die Frage, warum gehen dann trotzdem jetzt einige EU-Mitgliedstaaten ihre nationalen Alleingänge, obwohl wir doch dieses Regelwerk haben? Also irgendwie gibt es doch anscheinend doch einen Bedarf.
Genau. Das bisherige Regelwerk wendet sich an die Plattformen, also an die Anbieterseite. Worüber wir jetzt diskutieren, sind ja Zugangsbeschränkungen auf der Nutzenden Seite, die Altersbeschränkungen. Und das ist, wenn man so will, auch ein Stück weit eine Verzweiflungstat, weil man auf der Angebotsseite bei den Plattformen eben nicht so viel Erfolg erzielt hat, wie man sich erhofft hatte. Die Frage ist, inwieweit diese pauschalen Zugangsbeschränkungen, die im Moment in der Diskussion sind, auch wirklich berechtigt sind. Wenn man in die Forschung schaut, am Weizenbaum-Institut sind wir dabei, uns diese Studien genau anzusehen, kann man durchaus feststellen, dass es kleinere positive Zusammenhänge gibt, wenn es um psychisches Wohlbefinden geht bei Kindern und Jugendlichen. Allerdings sind die Ergebnisse relativ inkonsistent und wir haben immer noch keine Wirkungsnachweise. Das sind Studien, die bisher noch nicht vorliegen, die das wirklich dann auch nachweisen könnten, dass hier kausale Zusammenhänge bestehen. Also was passieren müsste, ist Forschung zu fördern, die das genau nachweisen kann. Und erst darauf könnte man dann auch entsprechende, dann auch gezielte Maßnahmen ergreifen, okay, die ich überhaupt
Welche Nachweise fehlen? Also die Nachweise, dass es wirklich ein Suchtfaktor ist oder Nachweise auf positive Wirkung von Social Media? Das haben wir so nicht verstanden.
Also wir müssen ganz stark differenzieren. Das hängt keineswegs nur von der Dauer der Nutzung sozialer Medien ab, sondern auch davon, wer wann welche Inhalte nutzt. Soziale Medien sind ja sehr, sehr heterogen. Sie setzen sich aus sehr, sehr unterschiedlichen Inhalten zusammen, die teils negative Effekte haben, die aber auch positive Effekte haben können, wenn wir etwa daran denken, dass Mobilisierungseffekte, politische Beteiligung auch über soziale Medien organisiert werden können, kann man keineswegs sagen, dass wir hier pauschal nur mit negativen Effekten zu tun haben. Wir haben ja also, wenn Sie so wollen, mit einer sehr, sehr vielfältigen Problematik zu tun, für die man auch die eigenen Instrumente schaffen muss. Wobei, um jetzt wieder auf Kinder und Jugendliche zurückzukommen, neben Zugangsbeschränkungen auch andere Maßnahmen denkbar sind. Beispielsweise die Schaffung besserer Alternativen, besserer Plattformangebote. Hier kommen dann auch die Öffentlich-Rechtlichen ins Spiel, die solche Angebote schaffen können. Beispielsweise die Kanäle des ARD-ZDF-Jugendangebots Funk, wo man ja versucht, den öffentlich-rechtlichen Auftrag umzusetzen für Kinder und Jugendliche.
Aber alle anderen Angebote sind ja trotzdem auch da.
Das ist richtig. Die wird man auch, wenn Sie so wollen, nicht abschaffen können. Aber es geht hier vor allem darum, auch Gegengewichte zu schaffen, bessere Alternativen zu schaffen, die einen Ausgleich herstellen können.
Okay. Herr Neuberger, jetzt habe ich mir gerade mal eine Studie in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal kurz überflogen. Die Studie, eine repräsentative Befragung der Vodafone-Stiftung von Ende 2025. Stichpunktartig heißt es da: Eine große Mehrheit der Jugendlichen nutzt soziale Medien intensiv und verbindet, das geht dann so vielleicht in ihre Richtung, mehr positive als negative Gefühle mit der Nutzung. Gleichzeitig verbringen fast 3/4 der Jugendlichen täglich mehr Zeit auf sozialen Medien, als ihnen selbst lieb ist. Für 1/3 der Jugendlichen geht die eigene Social-Media-Nutzung mit erheblich belastenden Gefühlen einher. Viele Jugendliche haben Strategien entwickelt, sich beim Lernen weniger von Social Media ablenken zu lassen. Also es gibt da Versuche und es gibt auch eine Wahrnehmung, dass das eigentlich nicht so richtig gut ist, was man sich mit diesem immensen Konsum an Social Media antut. Jetzt frage ich Sie, Herr Neuberger, was ist denn an so einer Verzweiflungstat, wie Sie es eben genannt haben, dann eigentlich so schlecht?
Wir stehen vor der Frage, ob wir pauschale Einschränkungen vornehmen wollen oder ob wir es auch als Erziehungsauftrag ansehen wollen, diesen Umgang mit sozialen Medien zu lernen. Es spricht gar nicht dagegen, beispielsweise in Schulen, also in der Zeit, in der man sich in der Schule aufhält, ein Handyverbot zu erlassen, weil da der Bildungsauftrag im Vordergrund steht. Aber auch den Umgang mit sozialen Medien gilt es zu lernen. Ich glaube, die langfristige Mediensozialisation ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe. Also das Lernen im Umgang mit sozialen Medien ist eine wichtige Aufgabe.
Die öffentlichen Diskussionen, wenn ich sie richtig verstehe, verlaufen ein bisschen an der Oberfläche, nämlich pro contra. Sie sind anscheinend auch etwas sorglos vielleicht, was diesen Umgang mit Social Media betrifft. Was können wir mit den Regeln, die wir haben, jetzt tun?
Man kann auf der Seite der Plattformen ansetzen, die dazu bringen, dass sie eben den entsprechenden Schutz schaffen, dass sie Suchtfaktoren beschränken. Die Seite der Plattformen ist sehr wichtig. Eine zweite Aufgabe, wie ich schon angesprochen habe, sind bessere Plattformalternativen zu schaffen. Eine dritte Aufgabe ist die Vermittlung von digitaler Kompetenz. Darin sehe ich eine sehr, sehr wichtige Bildungsaufgabe. Und die vierte Möglichkeit, die im Moment fast ganz die Diskussion, die dominiert, ist die Frage der Zugangsbeschränkungen, die, wenn sie dosiert eingesetzt werden, sicherlich sinnvoll sein können. Also, dass man jedenfalls sehr junge Gruppen davon ausschließt oder aber in bestimmten Zeiten, wie gesagt, vor allem was die Schule angeht, da halte ich Zugangsbeschränkungen durchaus für richtig.
Christoph Neuberger, Direktor des Weizenbaum-Instituts für vernetzte Gesellschaft, über die Sinnhaftigkeit von nationalen Social-Media-Verboten. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Spätestens seit dem Kinofilm Die Fotografin mit Kate Winslet ist der Name Lee Miller einem breiten Publikum vertraut. Als Kriegsreporterin, die sich in der Badewanne Adolf Hitlers porträtieren ließ, aber eben auch als eine Zeugin, die kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald die Zustände dort dokumentierte. Genau dort in der Gedenkstätte Buchenwald, aber auch in einer Weimarer Buchhandlung werden nun Fotografien von Lee Miller ausgestellt. Es geht um das spannende Spannungsfeld zwischen Kunst und Dokumentation. Und darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin und Lee Miller-Expertin Katharina Günther gesprochen, die die Schau kuratiert hat. Hallo, Frau Günther.
Hallo.
Frau Günther, was sind denn da jetzt für Bilder bei Ihnen in Buchenwald und in Weimar zu sehen von Lee Miller? Kennt man die schon oder sind das gänzlich unbekannte Fotografien?
Beides. Also in der Kunstsammlung der Gedenkstätte Buchenwald, da finden Sie Bilder, die haben Sie mit Sicherheit schon mal gesehen. Zum Beispiel das von Lee Miller selbst in der Badewanne von Adolf Hitler in München. Bei M-Books in Weimar allerdings haben wir von den Lee Miller Archives Bilder anfertigen lassen, die so noch nie abgezogen worden sind, eben vom zerstörten Weimar. Das wird sicher für die Besucher nochmal eine Überraschung sein.
Und was verfolgen Sie jetzt mit diesem Projekt?
Wir möchten einfach gerne nochmal aufmerksam machen. Es sind ja gerade die Tage der Befreiung des Lagers. Das wurde am 11. April befreit, das Lager Buchenwald. Da finden ja jetzt auch die Feierlichkeiten statt. Es ist also ein guter Zeitpunkt, sich dieses Themas nochmal zu widmen. Und die Fotografien von Lee Miller bieten sich an, um ein paar Punkte deutlich zu machen. Zum Beispiel, dass diese Unterscheidung zwischen Lager und Stadt und diese Schutzbehauptung der Deutschen, ach, wir haben doch von nichts gewusst und diese Konzentrationslager ist irgendwas, das hat fernab von uns stattgefunden. Das stimmt einfach nicht und Lee Miller macht das mit ihren Fotografien sehr deutlich. Sie hat oben im Lager fotografiert, aber auch unten in der Stadt. Sie hat auch vom Lager auf die Stadt fotografiert und zum Beispiel die Zwangsprostituierten, die im Buchenwald arbeiten mussten, auf dem Marktplatz in Weimar, dann nochmal nach der Befreiung. Also sie legt diese Verbindung mit ihren Fotos nochmal ganz offen.
Stellt sich denn da jetzt die Frage überhaupt, ob das ein künstlerischer oder ein dokumentarischer Ansatz ist?
Die Frage kann man behandeln und ich denke, das ist auch wichtig, um Lee Miller nochmal richtig einzuordnen und diese Fotografien. Was letztendlich aber die Botschaften und die Wirkung angeht, glaube ich, spielt das keine Rolle.
Ja, Stiftungsdirektor Jens Christian Wagner, der wurde zitiert mit den Worten, diese Bilder von Lee Miller eröffneten einen Zugang, der so über das rein Historische hinausgeht. Was würden Sie sagen, inwiefern trifft das zu?
Also ich nenne mal ein Beispiel. Die ReporterInnen und offizielle Personen, die wurden nach der Befreiung durch das Lager geführt, um zu zeigen, was dort stattgefunden hat. Und da gab es bestimmte Stationen, die man dann abgelaufen ist, um eben diese Gräueltaten, die dort passiert sind, zu zeigen. Es gibt zum Beispiel diesen Haufen von verbrannten Knochen aus dem Krematorium. Ja, wirklich ein ganz furchtbares Zeugnis der Vorgänge dort. Und den hat Lee Miller fotografiert, aber wie mir meine Co-Kuratorin Mackenzie Lake eben auch nochmal gezeigt hat, an anderen Bildern von anderen Fotografen, wurde der eben auch von anderen fotografiert, aber selten mit anderen Personen drauf. Und wenn dann quasi wirklich in der dokumentarischen Absicht, schaut mal her, das ist hier passiert, das versteht man natürlich und das ist eindringlich genug. Miller allerdings stellt hier eine ganze Reihe überlebender Gefangener hinter diesen Knochenberg, leuchtet den wirklich ganz, ganz hell im Vordergrund aus, dass er wirklich ganz eindrücklich im Bild steht und fängt vor allem den Blick dieser Personen ein, in dem wirklich alles liegt, von Wut, Trauer, Anklage zu Schock, Trauma. Und das spricht natürlich in einem selber als Betrachter nochmal eine ganz, ganz andere Ebene an und erlaubt da vielleicht auch eine gewisse Art von Identifikation, die reine Dokumentation eben nicht kann.
Also sie hat im Prinzip die Wirkung verstärkt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, sie stellt die Häftlinge oder die Ex-Häftlinge dorthin. Das heißt, das ist schon auch eine eindeutige Form der Inszenierung der fotografischen gewesen.
Ist es. Also nicht in jedem Fall und sie produziert keine Fake News, aber sie spielt mit diesen Situationen, um da eine subjektive Botschaft rüberzubringen. Wir gehen auch nochmal zurück zu dem Bild von ihr selber in der Badewanne Adolf Hitlers. Das ist auch ein ganz durchinszeniertes Foto. Also sie will in diesen realen Situationen mit diesen Verstärkungen und mit einer künstlerischen Hand ihre Botschaften rüberbringen. Und dafür greift sie eben auch in das Geschehen ein und das macht natürlich eigentlich Fotojournalismus nicht. Das erwartet man da nicht von und auch das ist halt ein Stilmittel, das dann erlaubt zu sagen, es ist eben Kunst und nicht Dokumentation. Mhm.
Also zumindest erwarten wir es von Fotojournalismus nicht. Könnte natürlich sein, dass das schon viel länger auch eine gängige Praxis ist, ne?
Genau, also heute haben wir noch ganz andere technische Mittel, um Fotografien zu erzeugen, ne? Aber das ist eben auch ein Punkt, der jetzt mir wichtig ist, auch als Wissenschaftlerin und Kuratorin, Es nimmt nichts von dem Wahrheitsgehalt dieser Bilder weg von Lee Miller, aber man muss ein klein bisschen einordnen, womit man zu tun hat. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wertvolle Diskussion ist, die ich hoffe, auch dann mit unseren Besuchenden führen zu können, dass man eben nochmal darüber spricht. Darf man das in Kriegsgebieten? Was macht das? Wie muss man das kommunizieren? Also das ist mir schon wichtig, das nochmal mal richtig einzuordnen.
Dieses Werk Lee Millers ist ja eine relativ späte Entdeckung. Was würden Sie sagen, ist so Ihr fotografischer Ansatz?
Also viele der Kriegsfotografien sind eine späte Entdeckung. Sie hat ja vorher schon eine Karriere gehabt als surrealistische Fotografin. Sie hatte auch schon verschiedene Studios. Sie hat Modeaufnahmen gemacht. Und das war und blieb natürlich auch bekannt. Was ganz interessant ist, und das sieht man eben auch in den Kriegsfotografien, sie hat da eben so bestimmte Ansätze, Stilmittel, Blickweisen, ganz, ganz bestimmte Sicht auf die Dinge, ganz assoziativen Zugang zur Realität gefunden und er zieht sich durch das gesamte Oeuvre. Und das ist halt total spannend. Und ihre Begegnung mit den Surrealisten und ihr eigener Zugang zum Surrealismus sind da sicher prägend.
Wie ist denn das jetzt auch für Sie als Kuratorin, diese Bilder in Buchenwald am Ort ihrer Entstehung zu sehen?
Das ist wahnsinnig berührend. Also das kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, das kann man auch so nicht anders sehen. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und für mich auch was ganz, ganz Bewegendes. Für das Rahmenprogramm führen Mackenzie Lake und ich am Freitag über das Gelände und gehen auch zu den Stellen hin, wo Miller diese Fotos aufgenommen hat. Und das gibt dem Ganzen einfach nochmal wirklich eine unfassbare Realität, auch für uns selber jetzt, 81 Jahre später. Das ist wirklich was Besonderes und ganz, ganz bewegend.
Fotos von Lee Miller ab morgen in der Gedenkstätte Buchenwald und in der M-Books-Galerie in Weimar zu sehen. Und gesprochen habe ich darüber mit der Lee Miller-Kennerin Katharina Günther. Vielen Dank und viel Erfolg, Frau Günther.
Dankeschön.
Filme der Woche hier bei Fazit, da startet zum einen Arco, ein Animationsfilm aus Frankreich, der den Europäischen Filmpreis gewonnen hat und auch für einen Oscar nominiert war und The History of Sound beim Festival in Cannes begeistert aufgenommen. Es geht um zwei Musikstudenten, die zunächst ihre gemeinsame Liebe zu amerikanischen Volksliedern vereint. Später wird daraus auch echte Liebe. Aber im Jahr 1917 dürfen zwei Männer das natürlich nicht so einfach ausleben. Gesehen hat diese beiden Filme unser Kritiker Jörg Taschmann. Jörg, sich verlieben über die Liebe zur Musik, das klingt natürlich wahnsinnig romantisch. Ist The History of Sound so ein romantischer Liebesfilm mit ganz viel Musik?
Also dieser Film fängt sehr, sehr schön an und so gerade so diese ersten 20 Minuten, wo sich dieser David und Lionel, diese beiden jungen Musikstudenten in einem Pub kennenlernen und David sitzt am Klavier und ist ein bisschen extrovertiert, Lionel ist eher schüchtern, trägt so eine Brille, geht so vorsichtig auf ihn zu und David sagt dann zu ihm, du, wenn du Lieder kennst, sing sie doch einfach und er bringt dann den anderen eben dazu, mal laut und öffentlich zu singen und die beiden vereint eben diese Liebe zu Volkmusik, zu Volksliedern, die eben auch von Farmern gesungen werden, von Afroamerikanern gesungen werden und zwischen den beiden Männern entsteht so eine ganz natürliche Liebesbeziehung und das wird auch ganz herrlich und ganz schön erzählt und auch gefilmt und am Morgen danach, dem sie ihre erste wirkliche Nacht miteinander verbracht haben, dann singt David einfach mal kurz ein Lied, da hören wir mal kurz rein.
Oh, who is this that sits on my grave and will not let me sleep?
She tells him to enjoy life while he has it, to go away. It's a good lesson.
Where'd you learn it?
My uncle and I learned it on one of our song collecting trips in England.
And why were you there again?
You were asking a lot of questions so early in the morning.
Ja, also die beiden kennen sich eben kaum und Lionel fragt dann eben auch so ein bisschen aus, woher hast du diese Lieder? Und er hat diese Lieder eben auch gesammelt. Also er ist eben auch schon mit seinem Onkel in jungen Jahren über die Dörfer gezogen und hat Musik einfach gesammelt und auch schon mit aufgenommen.
Gespielt werden die Liebenden von zwei angesagten europäischen Filmstars, Josh O'Connor und Paul Mescal. Wie harmonieren die denn als Liebespaar?
Also die funktionieren wunderbar. Also sie gehören für mich auch zu den besten Schauspielern so der letzten paar Jahre. Paul Mescal ist bekannt geworden durch die Verfilmung nach Sally Rooneys Buch Normal People, diese sehr, sehr schöne BBC-Serie. Man sieht ihn zurzeit auch noch im Kino in Hamlet beispielsweise. Josh O'Connor ist auch eher durch eine Fernsehserie bekannt geworden. Er hat nämlich in The Crown den jungen Prinz Charles gespielt, als er noch so halbwegs sympathisch war. Dann hat man ihn aber auch in Filmen wie Challengers gesehen. Er wird jetzt auch im neuen Steven Spielberg-Film Disclosure Day eine Hauptrolle spielen. Dann ist er wahrscheinlich auch im ganz großen Publikum bekannt. Aber die beiden haben schon so einen ganz eigenen Schauspielstil. Paul Mescal spielt eher so die virilen Typen, die aber auch sehr nachdenklich und verletzlich sind. Und Josh O'Connor hat immer so was Spitzbübisches, aber gleichzeitig auch so was zutiefst Tragisches, was er jetzt zum Beispiel in dieser Rolle wunderbar mit einbringt. Denn es ist ein Film, der nicht nur um eine unmögliche Liebe geht. Diese Männer verlieren sich dann auch immer wieder aus den Augen, treffen sich dann noch einmal nach dem Ersten Weltkrieg, in dem nur der eine dient. Musste und sind dann eben monatelang im ruralen Amerika unterwegs und dann trennen sich ihre Wege auch wieder. Der einen dann macht nämlich Lionel, der eher aus einem einfacheren Verhältnissen stammt, nämlich von Farmern in Europa, Karriere als Sänger teilweise. Und es ist ein wunderschönes Beispiel, wie stark das amerikanische Independent-Kino eigentlich immer wieder sein kann. Und das ist so eine Mischung wirklich aus Drama, Liebesfilm, aber auch historischem Film. Und das funktioniert wunderbar auch dank dieser großartigen Darsteller. Und man hat es ein bisschen auch schon gehört, diese Musik spielt eine starke Rolle und hat eben auch so was tief Trauriges und dennoch so was unglaublich Schönes.
Ja, klingt nach einer richtigen Empfehlung. The History of Sound von Oliver Hermanus. Ab morgen in den Kinos, Jörg. Und dann lass uns noch sprechen über Arco. Vermutlich ein bisschen leichtere Kost. Zumindest ist die Altersfreigabe ab 6.
Ja, natürlich ist das im Vergleich, obwohl man Filme immer so schlecht vergleichen kann, schon so. Dennoch sollte man diesen Film jetzt nicht unterschätzen oder nur als so einen netten Kinderfilm abtun. Denn das Schöne an Arco ist, der lässt sich nicht so leicht einordnen. Im Prinzip ist es eine Geschichte, die in der Zukunft spielt. Im Jahr 2075, Iris, ein 10-jähriges Mädchen, lebt damit so eine Art Babysitter-Roboter zusammen und ihrem kleinen Bruder. Die Eltern haben keine Zeit, die arbeiten in der Stadt, die kommen immer nur am Wochenende. Und plötzlich fällt da jemand vom Himmel, nämlich Arco. Ein Junge in einem Regenbogenkostüm, den Iris einfach mal mit nach Hause nimmt. Und das gefällt nun wieder diesem fürsorglichen Roboter nicht sonderlich. Auch da hören wir kurz rein.
Was ich aber noch weniger verstehe, ist, was du allein im Wald gemacht hast.
Hab ich doch gesagt. Da war der Regenbogen.
Iris, ich weiß, dass du dich in der Schule langweilst, aber du kannst nicht einfach gehen.
Aber dass ein kleiner Junge vom Himmel fällt, ist das kein Grund?
Kleine Jungs fallen nicht vom Himmel.
Ich glaube, er ist ein Zauberer. Oder vielleicht ein Engel.
Du kannst ihn ja fragen, wenn er aufwacht.
Dieser Argo, wie gesagt, ist heimlich geflogen und es stellt sich heraus, dass der noch aus einer ganz anderen Zeitebene stammt, die noch weiter weg ist und der ist abgestürzt auf der Erde. Und dann wird das eben auch so ein Film über Menschen und Maschinen, um eine Gesellschaft, die perfekt sein will, aber dabei alles kontrolliert und eben zwei Kinder, denn auch Argo ist noch ein Kind, die ganz andere Vorstellungen vom Leben haben.
Das ist ja ein preisgekrönter Animationsfilm. Was macht ihn ästhetisch denn so besonders?
Das ist besonders faszinierend, weil er sieht teilweise wie so ein japanischer Animationsfilm aus. Dieser gewisse Fotorealismus, diese Pastellfarben, die wir von Filmen von Hayao Miyazaki kennen, gerade wenn es um die Landschaften und die Häuser geht. Die Gesichter wiederum erinnern eher mal an so europäische 2D-Animationen oder Zeichentrickfilme. Und dadurch ist Argo dann am Ende eben wirklich ein herausragender und vielschichtiger Animationsfilm, den man weder als Kinder- noch als Familienfilm einordnen kann, sondern der vermag es eben mehrere Generationen anzusprechen und hat dabei so eine ganz eigene Poesie und Verspieltheit, also auch eine absolute Empfehlung.
Arco, eine Reise durch die Zeit, vorgestellt von unserem Kritiker Jörg Taschmann. Auch dieser Film ab morgen in den Kinos. Danke, Jörg.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Bei der Verleihung der britischen Filmpreise BAFTA im Februar hatte es mehrmals rassistische Zwischenrufe eines Gastes mit Tourette-Syndrom gegeben. Obwohl die Sendung aufgezeichnet war, schnitt die BBC sie nicht heraus. Als Konsequenz nahm der Sender eine interne Untersuchung vor. Das Ergebnis wurde heute bekannt. Die BBC habe mit der ungeschnittenen Ausstrahlung gegen ihre eigenen redaktionellen Richtlinien verstoßen, hieß es. Zuvor hatte sich der Rundfunkkonzern bereits entschuldigt. Bei der BAFTA-Verleihung war unter anderem bei einem Auftritt der schwarzen Schauspieler Delroy Lindo und Michael B. Jordan aus dem Publikum das N-Wort zu hören. Diese Entgleisung des Gastes John Davidson wurde mit dessen Tourette-Syndrom erklärt. Die neurologische Erkrankung ist durch motorische und vokale Ticks gekennzeichnet. Die National Gallery in London plant die bedeutendste Umgestaltung in ihrer gut 200-jährigen Geschichte und hat jetzt angekündigt, dass der neue Flügel von dem japanischen Architekten Kengo Kuma entworfen wird. Beworben hatten sich unter anderem auch die Büros von Norman Foster, Renzo Piano und Annabel Seldorf. Die Vergrößerung der National Gallery findet im Rahmen des Project Domani statt, einer Erweiterung des Museums auf Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Traditionell hat die National Gallery nur wenige Gemälde gesammelt, die nach 1900 entstanden sind, aufgrund einer Vereinbarung mit der Tate, die ihrerseits ausschließlich moderne Kunst sammelt. Wie die Zeitung The Guardian unter Verweis auf Brancheninsider schreibt, könnte die Aufkündigung dieser Übereinkunft eine Situation schaffen, in der sich die beiden berühmten Kunstmuseen in die Haare geraten. Picassos Gemälde Guernica ist seit 1992 Publikumsmagnet im Reina Sofia Museum in Madrid. Die Forderung aus dem Baskenland, das Werk vorübergehend an das Guggenheim Museum in Bilbao auszuleihen, hat nun in Spanien eine landesweite Kontroverse ausgelöst. Wie die Zeitung El País schreibt, machte Kulturminister Urtasun klar, dass Picassos Guernica nicht nach Bilbao reisen soll. Die Gutachten seien eindeutig und rieten von einem Transport ab. Das Reina Sofia Museum hat Guernica unter Verweis auf die Risiken noch nie ausgeliehen. Der baskische Regierungschef Pradales hatte Spaniens Ministerpräsident Sanchez persönlich um die Leihgabe gebeten. Die Regierung des Baskenlandes will Guernica ab Oktober bis Juni 2027 im Guggenheim Museum Bilbao präsentieren. Denn im kommenden Jahr jährt sich die Bombardierung des baskischen Orts Guernica durch Luftstreitkräfte der deutschen Nationalsozialisten und italienischen Faschisten zum 90. Mal. Der Angriff hatte Picasso zu dem Antikriegsgemälde inspiriert. Im vergangenen Herbst erhielt Dorothee Elmiger den Deutschen Buchpreis. Künftig wird sie an der Universität Bonn Poetik unterrichten. Die Hochschule und die Kunststiftung NRW kündigten an, die Schweizerin werde ihre Antrittsvorlesung am 11. Mai halten. Elmiger war für ihren aktuellen Roman Die Holländerinnen ausgezeichnet worden. Die 1985 geborene Autorin lebt in New York, wo sie schreibt und übersetzt. In Bonn übernimmt Elmiger die Thomas-Kling-Poetik-Dozentur. Diese erinnert an den Lyriker und dessen Sprachforschungskunst.
Das Altonaer Museum war früher ein Stadtmuseum. Altona war ja bis 1938 eine eigenständige Stadt, aber es ist längst Teil der historischen Museen in Hamburg und eine der wichtigen Institutionen für die Kulturgeschichte des gesamten norddeutschen Raums. Wie alle diese Einrichtungen in Geldnot soll es aber 20 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bund verfallen haben lassen, das berichtete zumindest die Hamburger Morgenpost. Grund, es wurde eine Frist verschlafen. Unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich hat sich den Sachverhalt genauer angeschaut. Magdalena, was ist denn da jetzt dran an dieser Schlagzeile?
Ja, also wenn man es kurz beantworten möchte, dann ist es erstmal so, dass die Stadt tatsächlich Fristen zumindest verpasst hat. Und das betrifft gleich mehrere Museen, die in nächster Zeit saniert bzw. neu gebaut werden sollen. Nachdem der Artikel über das Altonaer Museum in der Hamburger Mopo erschienen ist, hat die CDU-Fraktion, die ja hier eine Oppositionspartei ist, dann in der Bürgerschaft eine kleine Anfrage gestellt und sich genau auflisten lassen, wie sich der Bund an welchen Kulturbauvorhaben in Hamburg beteiligen will und welche der zugesagten Bundesmittel bereits verfallen sind. Und aus der Antwort des Senats ging dann hervor, dass das drei Vorhaben betrifft, eben zum einen die Sanierung des Altonaer Museums, dann die Sanierung des Museums der Arbeit und den geplanten Neubau des Einwanderungsmuseums. Und demnach sind insgesamt also mehr als 50 Millionen Euro Bundesmittel verfallen, weil eben Fristen von der Stadt oder von der Kulturbehörde nicht eingehalten wurden.
Okay, das heißt, soweit ist diese Schlagzeile aus der Mopo oder dieser veröffentlichte Artikel auch dann nicht falsch, oder wie sieht es aus?
Ja, also ich würde jetzt sagen, nachdem ich mich damit Lea beschäftigt habe, dass sie ein bisschen überspitzt ist. Denn die Kulturbehörde hat durchaus Gründe, warum sie diese Fristen nicht eingehalten hat. Aber da muss ich jetzt etwas weiter ausholen. Es ist nämlich so, dass diese Entscheidung des Bundestags, den Hamburger Museen diese entsprechenden Millionensummen in Aussicht zu stellen, die wurde schon 2018 getroffen. Und damals unter der Maßgabe, dass die Stadt dann mindestens genauso viel Geld nochmal dazugeben muss. Man hat sich natürlich über diese in Aussicht gestellten Bundesmittel gefreut, aber dann entschieden, diese Museumsprojekte eben nicht alle zur gleichen Zeit anzugehen, sondern nacheinander. Und die Kulturbehörde begründet das damit, dass man zum einen eben nicht wollte, dass zu viele Museen der Stadt parallel schließen müssen, wegen der dann anstehenden Bauarbeiten. Und zum anderen, dass es damals eben nur grobe Ideenskizzen waren, wie diese Museumsum- bzw. Neubauten dann aussehen sollen. Und das heißt, der tatsächliche Finanzierungsbedarf, der sei damals noch gar nicht abzusehen gewesen. Und das sei aber für die Kulturbehörde entscheidend gewesen, weil die Stadt dann eben den Rest der Kosten tragen muss. Und dementsprechend hat man sich für diese Projektstaffelung entschieden. Dann hat der Bundestag Ende 2022 aber nachträglich noch eine 5-Jahres-Frist eingezogen und die Stadt hatte dann also plötzlich nur noch ein Jahr lang Zeit, diese Pläne für die Museumsvorhaben zu finalisieren, um diese Bundesmittel dann auch abrufen zu können. Und das hat zeitlich einfach nicht mehr geklappt, hat mir Hamburgs Kultursenator Carsten Broster gesagt. Man habe sich dann in der Stadt entschieden, trotzdem weiter an den Projekten zu arbeiten.
Aber wir machen jetzt nicht Unfug, nur um irgendwie Bundesgeld zu bekommen und stoppeln uns irgendwelche Unterlagen zurecht, die am Ende nicht stimmen. Insofern ist da keine Frist verpennt worden, sondern eine sehr bewusste Entscheidung getroffen worden, dass bestimmte Inaussichtstellungen von Teilgeschenken nicht in Anspruch genommen werden.
Ja, also die Stadt weist also von sich, dass sie diese Fristen aus Nachlässigkeit oder Ähnlichem verpasst habe.
Was passiert denn jetzt mit den betroffenen Museen, deren Bundesfördermittel da verfallen sind?
Also erstmal wird die Stadt selbst weiter in die Häuser investieren und kleinere Arbeiten durchführen im laufenden Betrieb. Und dann laufen aber parallel die Planungen für die eigentlichen größeren Umbauten weiter. Und sobald die fertig sind, will die Stadt dann wieder auf den Bund zugehen und neue Mittel beantragen. Und es ist grundsätzlich so, dass der Bund an wirklich vielen Kulturvorhaben in Hamburg finanziell beteiligt ist. Zurzeit werden in fast 100 Projekten Bundesmittel von insgesamt mehr als 500 Millionen Euro verbaut, hat mir der Kultursenator gesagt. Und da hofft man jetzt drauf, dass sie dann diese verfallenen 50 Millionen Bundesmittel für die Museen vielleicht nochmal genehmigen werden. Garantien dafür gibt es aber natürlich nicht.
Das hat sich auch gerade bei Broster so angehört, als ob er gar nicht so besorgt ist. Haben die Institutionen ja vielleicht dann doch das Geld und brauchen es gar nicht so dringend als Fördermittel?
Also er wird die Bundesmittel sicher nicht ausschlagen, wenn es denn neue geben sollte. Aber es ist sicherlich so, dass es Hamburg verglichen mit anderen Bundesländern gut geht. Gerade der Kulturetat wurde für den aktuellen Haushalt der Hansestadt noch mal um 11% erhöht. Und entsprechend hat der Kultursenator auf mich auch einen gelassenen Eindruck gemacht.
Wir haben einen Spielraum für die Investitionen in die kulturelle Infrastruktur. Da werden wir nicht nachlassen, sondern das geht weiter. Wenn ich mir angucke, was wir hier alles in den nächsten Jahren bauen und sanieren, wird hier niemandem langweilig werden.
Tatsächlich ist es so, dass dieses Jahr dann das Jenisch-Haus komplett saniert werden soll und ab nächstem Jahr dann das Museum am Roten Baum umgebaut wird. Also es sind tatsächlich schon mehrere Großprojekte in der Museumslandschaft in Hamburg in der Pipeline.
Also erstmal keine Förderung für einige Hamburger Museen vom Bund und die Begründung des Kultursenats dazu. Informationen waren das von unserer Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich. Samantha Schweblin wird von der Kritik gefeiert. Ihr Werk ist in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Die in Berlin lebende argentinische Schriftstellerin ist mit ihren 48 Jahren international also längst eine literarische Größe. Aber seit heute Abend wohl noch mehr, denn gerade eben wurde sie mit einem neuen spanischen Literaturpreis ausgezeichnet, dem Premio Aena. Das Preisgeld 1 Million Euro. Tobias Wenzel hat Samantha Schweblin schon vor der Bekanntgabe getroffen, nicht wissend, dass sie das große Los ziehen würde.
Estoy en shock, ¿qué puedo decir? Literalmente me siento como si acabara de bajar una ruleta.
Sie sei im Schockzustand und fühle sich so wie eine Kugel, die aus dem Roulette-Spiel geschleudert worden sei, sagte Samantha Schweblin am späten Mittwochabend im Museo Marittimo in Barcelona. Sie hatte gerade erfahren, dass sie von den 5 Finalisten und Finalistinnen den Premio Aena erhält. Und zwar für ihren Erzählband »Das gute Übel«. Der Preis für spanischsprachige Literatur ist nach dem Betreiber von Flughäfen benannt, der mehrheitlich dem spanischen Staat gehört. Das Preisgeld von 1 Million Euro, das Schweblin nun erhält, entspricht damit dem des Literaturnobelpreises. Aber auch über die kleinen Dinge freut sich die Autorin. So auch während meines Besuchs bei ihr in Berlin im letzten Jahr.
Demasiado bonito.
Es ist unfassbar niedlich.
Samantha Schweblin lässt mein Gastgeschenk, einen Plüschkaninchenroboter, über ihr Sofa laufen. In der Geschichte »Willkommen im Club« aus ihrem neuen Erzählband »Das gute Übel« entkommt ein Kaninchen seiner Gefangenschaft. Auch die Ich-Erzählerin flieht vor den Zwängen des Alltags, die ihr die Lebensfreude nehmen. Sie springt ins Wasser.
Schließlich berühre ich behutsam mit den Füßen den modrigen Grund, wie eine Astronautin, die auf dem Mond landet.
Ein Suizid, denkt man, aber dann taucht sie wieder auf und kehrt, noch mit Algen im Haar, zurück zu ihrer Familie. Ist sie da etwa schon tot und folgen wir nur noch einem Geist? Schließlich rät ihr ein Mann, ihren Kindern Schmerz zuzufügen, um so ihr eigenes Leben wieder in den Griff zu bekommen und ihren Kindern letztlich eine gute Mutter zu sein. Wird sie also das Kaninchen der Kinder umbringen? Hier kommt zum ersten Mal die titelgebende Idee vom guten Übel hoch.
Was ist das gute Übel? Für mich ist das eine Kraft, die schädlich und böse zu sein scheint, aber in Wirklichkeit etwas durcheinander bringt und uns an einen unerwarteten Ort versetzen kann. Etwas, das manchmal auftaucht und Böses tun will, aber uns vielleicht letztlich gut tut.
So tut es in einer Erzählung einer Frau letztlich gut, dass sie von einem Mann, der ihr eigentlich Dank schuldet, ausgeraubt wird, mit einer Waffe in der Hand, aber höflich im Ton. Denn die Frau ist so einsam, dass sie nach dem Überfall nicht etwa in Tränen ausbricht, sondern das Frühstück genießt, das ihr der einfühlsame Dieb noch zubereitet hat. Schweblin ist eine Meisterin der Verstörung.
Lo que más me atrae es ese momento increíble donde el arte está diciendo el mundo es un lugar extraño.
Am meisten zieht mich der unglaubliche Moment an, in dem die Kunst sagt, die Welt ist ein seltsamer Ort.
Wie schon in ihrem verfilmten Roman »Das Gift«, aber noch souveräner, erzeugt die Autorin Settings, die uns Leser schaudern lassen. Alles lässt sich zwar vernünftig erklären, aber Schweblin pflanzt in unseren Kopf die Möglichkeit des Übernatürlichen. In der Erzählung »William am Fenster« glaubt eine Schriftstellerin in Shanghai, ihren in Irland gestorbenen Kater zu hören. Es ist, verrät Schweblin im Nachwort, ihre autobiografischste Erzählung. Auch weil es um das Ende einer Liebe geht.
Aber darüber schweigen wir lieber.
Así que de eso mejor no vamos a hablar.
Dann doch lieber nochmal mit dem Plüschkaninchen spielen. Die Ich-Erzählerin, die erwägt, ein Kaninchen zu töten. All das Böse, das in diesem Buch aufblitzt. Kann ich da mein mitgebrachtes Kaninchen überhaupt guten Gewissens bei der Autorin lassen?
Mira, una cosa que a mí me sorprende y hasta te diría me divierte de mis lectores es que muchas veces.
Ich finde es überraschend und komisch, dass meine Leser, wenn sie mich kennenlernen, oft sagen, ah, du bist ja sympathisch und strahlst richtig. Ich hatte gedacht, du wärst viel düsterer. Zu den großen Wundern der Literatur gehört, dass sie ein riesiger Exorzismusprozess ist. Wenn es uns gelingt, das Böse in der Fiktion zu aktivieren, werden wir es wieder los. Insofern, wenn das Kaninchen bei mir bleiben darf, tue ich ihm auch nichts.
Das Kaninchen ist bei Samantha Schweblin geblieben. Und nun kommt noch der Premio Aena de Narrativa dazu, samt Preisgeld von 1 Million Euro.
Tobias Wenzel über die Schriftstellerin Samantha Schweblin, erste Preisträgerin des hochdotierten Premio Aena, der heute Abend kurz vor der Sendung bekannt gegeben wurde. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau heute von und mit Florian Werner.
Es ist schmiegsam oder splissig, hat die falsche Farbe oder Textur. Es wird gerupft, gezupft, epiliert, weggelasert, in Form gebracht oder darf frei sprießen. Die Rede ist unverkennbar vom menschlichen Haar. Ihm widmet sich eine Ausstellung in der Kunsthalle München. Und diese Ausstellung mit dem ein wenig an den Haaren herbeigezogenen Titel Haar, Macht, Lust wiederum widmet sich ein Text von Manuel Brug in der Welt. Haar stellt auch Künstler immer wieder vor Abbildungsherausforderungen, merkt Brug an, denn es ist viel, es ist schwierig zu malen, zu schnitzen, zu gießen oder Stein zu schneiden. Und natürlich ist auch die Kunstgeschichte ein getreues Abbild jeweiliger Haarmoden. In über 200 Exponaten zeige die Münchner Ausstellung nun den steten Wechsel der Haareszeiten. Von ägyptischen Plastiken über den aufwendig getürmten Pouf von Marie Antoinette bis zum gefärbten Iro des Punk. Und wer sich angesichts der aktuellen Weltlage die Haare raufen könnte, dem empfiehlt Brug zum Schluss wenigstens ein verzweifelt befreiendes Lachen über einen orangenen Föhntuff. Den Träger dieser Frisur wollen wir geflissentlich ignorieren und wenden uns stattdessen einem Mann zu, der ebenfalls durch besondere Haarpracht auffiel, nämlich dem großen Reggae-Produzenten und Rastafarier Lee Scratch Perry. Keith Richards nannte ihn den Salvador Dalí der Musik, schreibt Jürgen Ziemer im Freitag. Ein drahtiger Mann, meist behängt mit Spiegeln, Münzen, Federn und anderen Symbolen afro-jamaikanischer Volksmagie. Perrys Beitrag zur Entwicklung der Popmusik ist enorm. Sein Instrument war das Tonstudio und er nutzte jede Möglichkeit, ihm die sonderbarsten Klänge zu entlocken. Anlass für diese Würdigung ist aber kein neu aufgetauchtes Album des Musikers, sondern ein Band namens Black Ark, der gerade erschienen ist und sich dem bildnerischen Werk von Lee Scratch Perry widmet. Ziemer schreibt, 500 Fotografien zeugen von Perrys manischem Schaffensdrang. Großformatige Wandmalereien, mit Tags bekritzelte Flyer und Geldscheine, dazu unzählige Artefakte. Tonschuhe oder ausrangierte Keyboards, beklebt, bemalt, oft verwittert und von Rost oder Wachs überzogen, bis sie wie Reliquien eines außerirdischen Kults aussehen. Bis zu seinem Tod im Jahre 2021 habe Perry unablässig produziert, erklärt Ziemer, sowohl bildende Kunst als auch Musik. Und zwar stets auf seine exzentrisch-dadaistische Art. Einmal sind wir in den Wald gegangen und haben ein paar Holzstücke gegeneinander gehauen, erinnert sich der Technomusiker Alex Patterson an eine Zusammenarbeit mit Perry. Das war super. Rhythmisch deutlich komplexer gehen die beiden Musiker der gerade schwer gehypten franco-kanadischen Band Engine de Poitrine ans Werk. Sie selbst bezeichnen sich als Mantra, Rock, Dada, Pythago, Cubist Orchestra. Man könnte ihre Musik aber auch als Math Rock bezeichnen. David Hugendick schreibt in der Zeit, das Duo erinnert daran, dass die beste Musik oft die ist, die man nicht sofort mitzählen kann und bei der man sich hernach angenehm kariert fühlt von all den rhythmischen Schleudergängen und mikrotonalen, dissonanten Turbulenzen. Und wie sieht dieses mysteriöse Duo aus? Hugendick schreibt, sie haben lange, bizarre Pappmaschinennasen und gepunktete Körper in Schwarz und Weiß. Ebenfalls erfreulich, dass der Gitarrist einen riesigen Kanister auf dem Kopf trägt und beide nur allenthalben metallische Grunzlaute von sich geben, wie ein Eimer mit schwerem Liebeskummer. Nur wie es um die Frisuren der beiden Künstler bestellt ist, das kann man aufgrund ihrer Maskierung nicht sehen. Aber wer sich darüber beschwert, der sucht das vielbeschworene Haar in der Suppe.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.